Jesus ist tatsächlich auferstanden. Es ist erstaunlich, was für eine Wirkungsgeschichte Ostern doch hat bei uns. So beim Nachdenken bin ich darauf gekommen, dass sogar die DDR-Nationalhymne Ostern aufgegriffen hat. Kennt ihr die noch oder habt ihr die überhaupt schon mal gehört, nur gespielt wahrscheinlich? Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, wollen wir dir zum Besten dienen, Deutschland, einig Vaterland. Kam richtig überzeugend drüber jetzt gerade. Ja, also man begriff nach dem Krieg den Wiederaufbau als, da hat man Ostern als Metapher verwandt und das in der DDR vom Johannes Becher, der ein bekennender Atheist war, das finde ich ganz enorm. Das ist unübersehbar, wie Ostern so unsere Kultur prägt. Wir haben gerade ja einen der vielen Berichte von Ostern gehört, vorgelesen durch Gerd König. Dieser Bericht ist vom Ostersonntag und zwar vom Nachmittag, vom späten Nachmittag genommen. Es gibt auch Berichte vom ganz frühen Morgen. Die finden auch, ist sogar erwähnt worden in der Lesung gerade eben, da war von drei Frauen die Rede, die am Sonntagmorgen früh zum Grab gingen. Und also müssen wir jetzt zurückschalten vom Nachmittag wieder zurück auf den frühen Morgen. Ich lese uns den Bericht vom Markus, das Markus-Evangelium, Kapitel 16, die ersten 8 Verse. Am Abend, als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um den Toten damit zu salben. Ganz früh am Sonntagmorgen, als die Sonne gerade aufging, kamen sie zum Grab. Unterwegs hatten sie noch zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Grabeingang wegrollen? Denn der Stein war sehr groß. Aber als sie hinsahen, bemerkten sie, dass er schon weggerollt worden war. Sie gingen in die Grabkammer hinein und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Sie erschraken sehr. Er aber sagte zu ihnen, habt keine Angst. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, der ans Kreuz genagelt ist. Er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Hier seht ihr die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, genau wie er es euch gesagt hat. Da verließen die Frauen die Grabkammer und flohen. Sie zitterten und waren völlig außer sich und sagten unterwegs niemand ein Wort. Soweit der Bericht. Das unterwegs habe ich übrigens eingefügt, weil klar, sie erzählten es ja doch den Jüngern, aber unterwegs, da gab es kein Halten, da haben sie bei niemandem irgendwie noch unterwegs gesagt, du weißt es schon, sondern sie sind gleich hin zu den Jüngern und haben es ihnen erzählt. Und dann bin ich eigentlich in einer ganz guten Gesellschaft, also mir geht es so wie den Frauen, die losgeschickt worden sind, um zu sagen, der Herr ist auferstanden und Gerhard war auch in einer ganz guten Gesellschaft hier, gerade eben. Der Bericht fängt aber nicht Ostern an. Er fängt mit dem Sabbat an, dem Tag zwischen Karfreitag und Ostersonntag. Dieser Tag war der ganz ohne Zweifel der schwärzeste Tag im Leben dieser drei Frauen gewesen. Manchmal sind Verletzungen so groß, dass der Körper nicht gleich den Schmerz registriert. Er befindet sich in einem Schockzustand. Erst nach und nach kommt der Schmerz dann und einem wird richtig bewusst, wie es eigentlich um einen steht. Den zu verlieren, an den man geglaubt hat, auf den man sich voll verlassen hat, auf den man seine Zukunft gebaut hat, das ist schlimmer als ein Bein zu verlieren. Mein Großvater hat mir manches Mal die Geschichte von seinem Cousin erzählt. Unsere Gegend Der Norden Schleswig-Holsteins war die braunste Region Deutschlands, bevor die Nazis an die Macht kamen. Es gab viele, viele überzeugte Nazis bei uns. Der Cousin meines Großvaters war einer davon. Aber wie die Geschichte so ging, der Krieg ging verloren, alles lag am Boden und der Führer war zum Schluss kein Führer mehr, er nahm sich selber das Leben. Und mein Großvater erzählte, wie das rauskam und wie der Krieg verloren war, da war sein Cousin vollkommen verzweifelt. Er schnappte sich im Schuppen einen Spaten. Er war so verzweifelt, er nahm den Spaten, ging aufs Feld raus und er grub ein Loch. Dann nahm er sich von seinem Revier sein Parteiabzeichen ab, schaute es sich an und er weinte. Dann nahm er das Parteiabzeichen, beerdigte es und ging wieder nach Hause. So verzweifelt. Hitler war doch der Messias gewesen. Hatte man sich nicht mit Heil Hitler begrüßt, die 12 Jahre lang? Also Heil von Hitler? So müssen sich die Frauen gefühlt haben. Vollkommen verzweifelt. Alle Hoffnung dahin. Doch, wie es eben auch nach dem Krieg so war, nach dem Schockzustand und noch in der Phase des großen Schmerzes kommt die Entrümmerungsarbeit. Was muss jetzt getan werden, ist die ganz praktische Frage, die sich auch die Frauen gestellt haben. Es war üblich, vor der Beerdigung, die eigentlich noch am gleichen Tag stattfinden sollte, die Leiche einzubalsamieren. Das konnte nicht passieren, weil alles in Eile gegangen ist. Sofort wurde der Körper bestattet, aber es musste nachgeholt werden. Und so wie der Sabbat vorbei ist, Sabbat kann man natürlich nicht in einen Laden gehen, konnte man damals nicht, und das besorgen, was nötig war. So kauften die beiden Marias und Salome Salbe zum Einbalsamieren der Leiche. Und dann machten sie sich auf den Weg, gerade noch so Dämmerung. Und unterwegs fiel einer von ihnen ein: Mensch, wir haben eine Sache vergessen. Was denn? Ja, da ist ja ein Stein vor dem Grab. Nicht so ein kleiner Stein, kleiner Grabstein oder so, sondern ein richtig großer Stein. Ihr habt die Blätter bekommen. Auf der Seite 1 ist so ein Stein abgebildet. Wirklich wie so ein Mühlenstein, ein riesenhafter Stein. Den können wir nicht wegschieben. Wer hilft uns dann bloß dabei? Es war noch gar nichts los auf diesem Friedhof. Also dieser Stein muss mindestens das Gewicht eines Mittelklassewagens gehabt haben. Da waren nun die armen Frauen und was tun. Oder vielleicht haben sie auch daran gedacht und haben gesagt zu Petrus oder zu Johannes, Jakobus: Kommt mit, wir brauchen Leute, die uns den Stein wegwälzen. Vielleicht haben die gesagt, wir sind doch nicht blöd. Da ist eine Wachabteilung, die hält Wache vor dem Grab, wir riskieren ja Kopf und Kragen. Nee, geht mal hin, macht ihr das mal. Wer weiß, wir können es nicht ganz genau sagen. Also, die Ratlosigkeit war sehr berechtigt und umso größer war die Überraschung, als sie beim Grab ankommen und feststellen, der Stein war weg. Die Wachen waren auch weg. Niemand war mehr dort. Warum der Stein nicht mehr da war und warum die Wachen auch abgehauen waren, davon berichtet Matthäus. Könnt ihr nachlesen? Kapitel 28 im Matthäus-Evangelium, sage ich jetzt nicht. Geheimnisse müssen sein. Ihr habt wahrscheinlich eine Bibel zu Hause, schaut einmal nach. Irgendetwas war passiert, was aber die Frauen noch gar nicht wussten. Und neugierig gingen sie hinein in diese Grabkammer. Sie mussten doch schauen. Sie wollten ja auch die Leiche einbalsamieren. Aber sie stellten fest, was fehlte, war ja nicht nur der Stein und die Wache, sondern auch die Leiche. Auch die war fort. Das hat bis heute kein Skeptiker wirklich erklären können, wo die Leiche geblieben ist. Man hat von Diebstahl gesprochen. Ja, wahrscheinlich haben die Jünger das geklaut. Ein Motiv hätten sie schon gehabt, denn die hätten ja behaupten können, ja, der Herr ist auferstanden. In Wirklichkeit haben sie in der Nacht geklaut. Ein Motiv hätten sie gehabt, aber sie hatten nicht die Möglichkeiten. Die Wachen waren ja dort, bis an die Zähne bewaffnet. Die Feinde hätten die Möglichkeit, die Leiche zu entwenden, aber kein Motiv. Was hätten sie davon gehabt? Sie hätten ein Gerücht in die Welt gesetzt. Bemerkenswert ist, dass die Leichentücher, die dort waren, so angeordnet waren, wie um die Leiche herumgewickelt, zusammengefaltet, wie man an anderer Stelle lesen kann in den Osternberichten. Fast so, als ob die Leiche durch diese Tücher verdampft geworden ist. Die Tücher waren so angeordnet, dass der Gedanke nahelegt, dass der Tote auferstanden war. Die Jünger, die das Grab dann später besuchen, bemerkten das Gleiche. Skeptiker behelfen sich mit dem Argument, naja, die Frauen, die sind bestimmt zum falschen Grab gegangen. Die haben sich da, waren irgendwie durcheinander, war ja auch klar, waren alle traurig und da kann man sich dann schon einmal vertun. Ich weiß nicht, für mich hört sich das nicht sehr schlüssig an, denn dann müssen sich ja auch die Männer vertan haben und alle anderen. Ich habe ein paar Beobachtungen machen können bei dem Text, den ich gerade vorgelesen habe, den ihr auch auf dem Blättchen habt, und zwar in dem, was der Engel den Frauen sagt. Das Erste, was er sagt, ist, er ist nicht hier. Was sagt mir das? Er ist nicht hier, sagt mir, Jesus ist nicht einfach ein Geist, ein Gespenst, der irgendwo hin und her wabert, sondern er ist leibhaftig, körperlich auferstanden. Wenn wir sagen würden, Jesus ist im Geist halt irgendwie bei uns, dann sagen wir ja, dass der Zustand, den Jesus nach der Auferstehung hatte, weniger real ist, als der Zustand, den er vor der Auferstehung hatte. Das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Jesus ist körperlich auferstanden. Ein veränderter Körper, aber ein Körper. Jesus ist nach der Auferstehung nicht weniger real, sondern mehr real. Man kann ihn anfassen. Ja, man kann sogar mit ihm Fisch essen, wird an einer Stelle berichtet. Zweite Beobachtung, der Engel sagt, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, genau wie er es euch gesagt hat. Also Jesus hatte das alles schon vorausgesagt. Die haben das im Grunde genommen schon gewusst. Die haben es schon gehört gehabt. Aber wie es so ist, man legt nicht jedes Wort auf die Goldwaage und man denkt, naja, manches ist so dahingesagt, ist so kleingedrucktes, kann man wieder wegstreichen. Kann man aber nicht wieder wegstreichen, weil Jesus gesagt hat. Und dieser Satz sagt mir, dass Jesus treu ist. Und was er zusagt, das hält er auch. Das hält er ganz gewiss. Dritte Beobachtung. Der Engel sagt, geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Petrus. Ausgerechnet Petrus. Der hat doch auf der ganzen Linie versagt. Das war doch der mit der großen Klappe. Oh, und wenn dich alle verlassen, ich verlasse dich nicht, ich sterbe für dich. Und hat schon sein Schwert gezogen, hat eine große Show abgezogen und nachher hatte er gekniffen. Ein kleines Mädchen konnte ihn so einschüchtern, dass er so klein wurde mit Hut. Dass er sich verleugnet hat. Jesus, kenne ich nicht, nie gehört. Und dann, als dann der Hahn zweimal krähte, da war er so über sich enttäuscht, dass er heulte wie ein kleines Kind. Es fehlte ihm sogar der Mut, zum Grab zu kommen. Der Engel sagt, vor allem Petrus, geht nach Galiläa, ihr werdet Jesus dort treffen. Jetzt wird er wieder aufgenommen in die Jüngergruppe. Das sagt mir dieser Satz. Gott ist barmherzig. Wenn wir treulos sind, ist er treu. Alles das, das leere Grab, die Botschaft, die hier ausgerichtet wurde, der Auftrag, es weiterzusagen, alles das veränderte in einem winzigen Augenblick die Frauen schlagartig. Vergessen der Schock, vergessen der Schmerz, vergessen das ursprüngliche Vorhaben, die Leiche einzubalsamieren. Es holte sie raus aus diesem tristen Samstag, aus dem sich fügen in das, was sowieso unabänderlich feststellt, wo man nichts dran ändern kann. Sie freuten sich. Das ist noch viel zu wenig gesagt. Sie freuten sich. Sie waren vollkommen außer sich. Außer sich. Vielleicht eine Mischung aus Erschrecken und Freude. Kennt ihr das so? Ein Gefühl, das man nicht richtig einordnen kann. Stark, aber manchmal widerstrebend. Erschreckend und Freude. Sie zitterten richtig. Die gute Nachricht übersetzt übrigens falsch an dieser Stelle. Da ist von Angst die Rede, steht aber im Urtext gar nicht. Vom Zittern ist aber die Rede. Aber man kann ja aus unterschiedlichen Gründen zittern. Was folgte, ist Folgendes. Auf dem Weg zurück zu den Jüngern blieb Maria Magdalena zurück. Die war vielleicht nicht so schnell im Laufen. Und Jesus erschien ihr noch auf dem Weg. Sie hielt ihn für den Gärtner. Aber er sprach sie mit Namen an und da erkannte sie ihn. Petrus und Johannes hören die Botschaft, zweifeln natürlich, klar, liefen zum Grab und sahen die Leichentücher und überzeugten sich selber. Am Nachmittag erschien der Auferstandene den beiden Jüngern auf der Straße von Jerusalem nach Emmaus. Wir hörten schon davon. Und am selben Abend den 10 Jüngern im Haus. Unvermittelt stand er bei ihnen und zeigte sich lebendig. Und dann in Galiläa, so wie er es ja vorausgesagt hat. Und wieder in Jerusalem. Und so ging es 40 Tage bis zum Tag, zum Himmelfahrtstag. Immer wieder. Vieles ist bemerkenswert, gerade an diesem Bericht vom Markus. Aber was ist der Punkt an diesem Bericht? Ich meine, es ist ja kein Zeitungsbericht. Wenn wir Zeitungsartikel lesen, die schreiben ja, was eben passiert ist. Aber es steht ja keine Botschaft in dem Sinn. Also dieser besondere Punkt steht oft nicht dahinter. In diesem Bericht aber schon. Da ist ein Punkt drin, etwas Wichtiges. Für Markus, der das geschrieben hat. Die Frauen glaubten, aber waren sie Zeugen der Auferstehung gewesen? Nein. Haben sie den Auferstandenen gesehen? Nein. Glaubten sie? Ja. Die Frauen glaubten, obwohl sie ihn nicht sehen konnten. Und damit, wie? Die Männer nicht. Was willst du damit jetzt sagen, Gerhard?
Die Frauen glaubten und die Männer glaubten nicht.
Ach so. Und was heißt das jetzt für uns?
Ja, dass wir schwerer haben.
Ach so. Okay. Bin verwirrt. Den Auferstandenen sehen ist etwas ganz Besonderes. Und obwohl es die Männer augenscheinlich schwerer haben zu glauben, ist man diesen Zeugen der Auferstehung, also die wirklich den Auferstandenen gesehen haben, später mit ganz besonderem Respekt begegnet. Paulus zählt die auch dann noch auf, später in seinem ersten Korintherbrief. Aber das Normale war es auch damals nicht. Den meisten war es und ist es bis auf den heutigen Tag nicht vergönnt. Es gab einen Zeugen, der dem Auferstandenen begegnet ist auf ganz unnachahmliche Art und Weise. Das war der Thomas. Ja, der war nicht dabei gewesen, als Jesus am Abend den erschienen war. Und ja, kann man mal sehen, was passiert, wenn man den Gottesdienst schwänzt. Ha? Selbst schuld. Und beim nächsten Mal war er dann dabei und die sagten ihm, du weißt was, wir haben Jesus gesehen. Ihr spinnt wohl. Also bevor ich nicht die Nägelmale gesehen habe und die Wunde in seiner Seite, glaube ich nicht. Und Jesus tat ihm den Gefallen, er kam. Und er hielt ihm die durchbohrte Hand entgegen. Und Thomas fasst sie aber gar nicht an, sondern er geht auf die Knie und sagt, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt nicht, na gut, oder so etwas, sondern er sagt, jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch hinterher bin. Ja. Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Also hier rückt Jesus das selber zurecht, was hier passiert ist beim Thomas. Ein Glaube an den Auferstandenen, ohne ihn gesehen zu haben, hat also aus Gottes Sicht noch eine ganz andere Qualität. Es scheint irgendwie sein Plan zu sein, das zu offenbaren, das klar zu machen, dass Jesus auferstanden ist, ohne dass wir ihn wirklich sehen. Ebenso Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 8. Ihn liebt er, schreibt er, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Auf ihn setzt ihr euer Vertrauen, obwohl ihr ihn jetzt noch nicht sehen könnt. Wir werden ihn sehen. Aber jetzt können wir ihn noch nicht sehen. Und darum jubelt ihr mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Das ist die normale Erfahrung von Millionen bis heute. Ich habe den Auferstandenen noch nie gesehen in meinem Leben. Aber ich weiß, ich werde ihn sehen, eines Tages. Aber ich habe die Botschaft gehört. Und diese Botschaft hat in meinem Leben etwas ausgelöst, das unvergleichlich ist. Ich kann es nicht vergleichen mit irgendeiner Erfahrung sonst in meinem Leben. Das war einzigartig. Ich weiß nicht wie, es ist ein Geheimnis für mich bis auf diesen Tag, aber es war ein Zeugnis, das mich bis heute überzeugt. Wie das geht, sagte Gerd schon, ist ein Geheimnis und ich will das auch nochmal unterstreichen. Ich kann es mir nur so erklären, dass Gottes Geist im Spiel war. Nein, ich weiß, Gottes Geist war im Spiel und hat mir das felsenfest klar gemacht. Paulus sagt, dieses Zeugnis, er sagt einen Begriff Evangelium, aber ist dasselbe. Dieses Zeugnis hat Kraft wie eine Dynamitstange. Und wer ihn einlädt, dass er in sein Leben kommt, erfährt diese Kraft in seinem Leben. Es hat sogar ganze Landstriche verändert im Lauf der Geschichte, Regionen. Es hat die Welt auf den Kopf gestellt, ganz ohne Waffen. Die ultimative Frage ist doch, ist diese Veränderung, diese Freude, vielleicht mitten im Leid Freude, bei uns schon angekommen? Viele von uns könnten jetzt ihre persönliche Geschichte erzählen. Davon bin ich überzeugt. Könnten hier vorne stehen und erzählen, wie diese Botschaft bei Ihnen angekommen ist, wie sie angekommen ist und was sie ausgelöst hat. Meine Hoffnung ist, ob sich das heute wohl wieder ereignet. Bei irgendjemandem hier bei uns, in unseren Reihen hier. Jesus ist tatsächlich auferstanden. Und ich sage es hiermit weiter, wie damals die drei, Maria und Salome, und Maria. Er ist körperlich auferstanden und Jesus macht wahr, was er sagt, auf ihn ist Verlass, er hält, was er verspricht und er hat jeden Einzelnen im Blick, vielleicht sogar den Petrus unter uns, vielleicht steckt unter uns irgendwo ein Petrus. Die Gewissheit kann man bekommen, auch wenn man ihn nicht sieht. Gottes Geist ermächtigt zum Glauben, was ganz Besonderes. Und das ist sein Versprechen. Von Jesus, steht in der Bibel, Offenbarung, hat er auch Johannes auf dieser Insel Patmos offenbart. Kapitel 3, Vers 20. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür, also sein Innerstes, öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Das heißt, wir beide, er und ich, wir werden das Leben miteinander teilen. Ich werde in ihm sein. Er wird fortan in mir sein. Das ist es. Viele erleben das. Bis auf den heutigen Tag. Jeden Tag. Wir, die wir hier fast schon zum Inventar gehören, Sonntag für Sonntag herkommen, können nur hoffen und beten, dass sie das heute erleben können. Vielleicht in dem Moment, wo es ausgesprochen ist von irgendjemand. Ostern ist mehr als eine fromme Tradition. Ostern ist mehr als kulturprägend. Ostern kann für sie der Einstieg sein. Frieden, Vergebung, Freude, Hoffnung, das gibt es nur in Jesus, in diesem Vollsinn nur in Jesus, wenn wir ihn hineinlassen in unser Leben. Das ist eine einfache Geschichte. Jesus, mein Herr und mein Gott, komm in mein Leben. Öffnen Sie ihm die Tür. Amen.